Herrn Zoller, bitte, darf ich bitten zur Thematik Raumforderungen im Bereich des Pankers. Das ist ein ganz wichtiges Thema und er wird aus seinem Erfahrungsschatz berichten. Bitte.
Ja, liebe Frau Stang, lieber Herr Golling, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlichen Dank für die Einladung, hier die Fallpräsentation vorzunehmen. Und ich werde das gemeinsam mit Frau Dr. Feilhauer, leitende Oberärztin der Viszeralchirurgischen Klinik im Katharinenhospital, Ihnen anhand von drei Fallbeispielen zeigen, wie wichtig die Interaktion zwischen Gastroenterologen, Chirurg, Onkologen ist, um eben für den Patienten das Optimum an Therapie herauszuarbeiten. Lassen Sie mich starten mit einem Fall, Fall 1, eine 58-jährige Frau, die zum Hausarzt geht und sagt, ich habe seit ein paar Wochen so einen komischen Druck im Bauch. Da kann man natürlich alles und wenig hineininterpretieren. Aber der zweite Satz, der Appetit ist nicht mehr so da und ich mag kaum noch was essen. Irgendwie fühle ich mich so schlapp. Das sind natürlich relativ allgemein gehaltene Symptome, aber den Hausarzt, den diese Patientin hatte, er war sehr gewissenhaft, hat die Frau untersucht. Körperliche Untersuchung erfolgt nach der Anamnese. Das erzählen wir immer wieder unseren Studenten und jungen Assistenten. Anamnese, körperliche Untersuchung und dann... Mein früherer Chef Zöllner hat immer gesagt, kommt der Ultraschall, der verlängerte Arm der Diagnostik des Internisten. Und genau das ist also hier passiert. Die körperliche Untersuchung war unauffällig. Er hat natürlich eine Laboruntersuchung gemacht, auf die will ich jetzt nicht näher eingehen. Er fand aber im Ultraschall einen Knoten im Pankreaskopf und mehrere Knoten in der Leber. Wie geht es nun weiter? Nun, wäre das was jetzt schon für den Chirurgen oder muss man da noch eine weitere Diagnostik machen? Frau Dr. Feilhauer wird Ihnen das sagen, wie wir das hier handhaben werden.
In internistischer Hand belassen, mehrere Knoten in der Leber. Würde es sich um Lebermetastasen handeln, würden wir diesen Tumor sicher nicht operieren. Das verbietet sich, denke ich, wenn es sich um mehrere Metastasen handelt. Und wir würden Sie bitten, dass Sie das punktieren und das haben Sie auch gemacht.
Genauso haben wir das auch gemacht. Wir haben also den Befund in der Bauchspeicheldrüse gefunden, einen Pankreaskopf. Veränderung und haben mehrere solide echoarme Herde in der Leber gefunden. Die haben wir hier Ultraschall gezielt punktiert. Sie sehen also hier oben fängt die Nadel an und Sie sehen also hier sehr schön, dass man diese Region hier unten, diesen echoarmen Herd punktiert hat und das ist im Grunde genommen eine völlig relativ harmlose Untersuchung und die feingewebliche Untersuchung zeigt die Metastase eines Pankreaskarzinoms. Auf die Details möchte ich nicht eingehen, aber ich möchte Ihnen den weiteren Verlauf dieser Patientin eben schildern. Wir haben, wie wir eben von Herrn Säuferlein gehört haben, mit einer Chemotherapie begonnen, die sie sehr gut vertragen hat. Und viele, viele Monate später gab es ein Problem bei einer Einengung des Gallenganges mit einer endoskopischen Versorgung mittels Stent. Das möchte ich Ihnen jetzt nun ein bisschen erläutern, was das bedeutet. Die Patientin kam eben dann wieder nach mehreren Monaten und besprach mit uns, dass sie Probleme wieder mit dem Essen hat. Nach dem Essen liegt es wie ein Stein im Magen. Wenn ich mich dann übergebe, geht es mir wieder besser. Das heißt also, sie hat die klassischen Symptome eines, ich sage jetzt mal, Abflusshindernisses, dass die Patientin eben wieder erbrechen muss, wenn sie eben gegessen hat. Und das bedeutet, dass wir eben auch wieder in Absprache mit der Chirurgie natürlich eine weitere Diagnostik durchführen. Und hier kommt wieder die klassische alte Röntgenuntersuchung, die Magen-Darm-Passage zum Tragen, nämlich ein Röntgenbild. Das bedeutet, der Patient trinkt einen Barium-Breischluck stehend vor dem Schirm. Und Sie sehen also hier sehr schön eine hochgradige Einengung des Zwölffingerdarms. Ich will Ihnen die Anatomie noch mal kurz zeigen. Hier oben ist der Mageneingang. Das ist also die Füllung des Magens. Hier kommt dann sehr schön die Peristaltik, die Einschnürung des Magenausgangs, des sogenannten Pylorus. Dann kommt also hier der Beginn des Zwölffingerdarms. Und hier sehen Sie die winzige filiforme Einengung. Das heißt also, hier muss irgendetwas passiert sein, was die Ursache dafür ist, dass die Patientin quasi retrograd wieder erbrechen musste. Das Ganze haben wir natürlich auch endoskopisch verifizieren müssen, das ist völlig klar. Und Sie sehen also hier den Blick hinter dem Pylorus durch diese Einengung. Und Sie sehen also hier, dass das Endoskop dann auch nicht mehr weiter geschoben werden kann. Und wir sind dann Gott sei Dank in der Lage, heutzutage für diese Patienten wirklich segensreiche Interventionen durchzuführen, nämlich die Einbringung eines sogenannten Metallgitterstents in den Zwölffingerdarm. Was hat man sich darunter vorzustellen? Wir haben gesehen, auch mit anderer Bildgebung der Computertomographie, zum Beispiel der Sonographie, die Bilder habe ich Ihnen jetzt nicht mitgebracht, dass es eben hier zu einem Tumorprogress gekommen ist, dieser Patientin. Dieser Tumor hat also den Magenausgang komprimiert. Natürlich mit Rücksprache mit den Chirurgen werden diese Patienten bei uns diskutiert. Es gibt im Grunde genommen zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Indikation für eine palliative Operation, sondern man versucht mit dem kleinsten interventionellen Eingriff eben hier den Patienten zu helfen. Und das ist die Einbringung eines solchen Stents. Ein Stent ist eine Möglichkeit, eben hier diese Einengung aufzudehnen. Es gibt da verschiedene Variationen. Wir benutzen eine bestimmte Form eines Stents, die eben für den Patienten individuell angefertigt werden muss. Das ist ein sogenannter gecoverter Stent. Das ist ein Stent aus Metall, der in Ruhezustand diese Situation hat. Wenn Sie ihn sozusagen öffnen, springt er langsam auf und dehnt sich sozusagen aus und drückt im Grunde genommen das umgebende Gewebe auseinander. Gecovert heißt, er ist umhüllt mit einer bestimmten Schicht, damit eben hier die Stabilität eben mehr gegeben ist. Und so müssen Sie sich das eben vorstellen. Wir schauen also hier mit dem Endoskop in diesen Beginn dieser Einengung und hier wird sozusagen dann dieser Stent freigegeben. Sie sehen also hier diese Metallgitter und die halten eben sozusagen das Lumen offen, dass diese Patientin eben wieder essen kann. Und am nächsten Tag konnte die Frau also wieder eine ganz normale passierte Kost erst einmal, damit startet man mit Brei und dann mit langsam festeren Speisen zu sich nehmen. Sie sehen also hier das endoskopische Bild, es sieht zugegebenermaßen etwas futuristisch aus, aber Sie erkennen auch sehr schön hier im Bereich der Röntgenuntersuchung, dass eben hier dieser Stent sehr gut platziert ist. Und hier sehen Sie eben noch so eine Drainage. Das ist eben dieser Plastikstent, wo ich Ihnen ganz am Anfang gesagt habe, es kam zu einem Galleabflussproblem. Also der Tumor ist gewachsen, hat eben den Gallengang eingedrückt und dann hat man als erstes mal einen solchen Plastikstent gelegt. Eine andere Aufnahmetechnik, Sie sehen also hier diesen wunderbar ausgebreiteten und funktionierenden Stent und hier nochmal diesen Gallestent, sodass man also dieser Patientin hier sicherlich vorübergehend deutliche Erleichterung verschaffen konnte. Der nächste Fall handelt von einem 79-jährigen Patienten, der eigentlich sagt, mir geht es gut, aber vor 3 Jahren hatte ich mal Bauchschmerzen. Wir haben dann eine MRT-Untersuchung gemacht. Da war ein kleiner Knoten im Bereich der Bauchspeicheldrüse, wohl harmlos, aber jetzt bei der Kontrolle ist er etwas größer geworden. Ist das ein Patient, der gleich operiert werden muss, Frau Dr. Feilhauer, oder brauchen wir noch ein bisschen Diagnostik?
Also Sie implizieren die Antwort schon und es ist auch so, es bedarf natürlich einer Diagnostik und da wurde da auch gut dran getan. Aber also was ich auch nochmal betonen möchte, alle diese Patienten werden bei uns in der disziplinären Tumorkonferenz besprochen und alle beteiligten Abteilungen führen dann zu einer Entscheidung.
Genau, das ist, glaube ich, das A und O von allen Patienten und allen Befunden, dass da nicht, ich sage jetzt mal, einer, der jetzt der Meinung ist, er hat jetzt sozusagen den Patienten in seiner Obhut und kann das alleine entscheiden. Man braucht immer wieder Anregungen, Diskussionen und Meinungen von vielen Experten und so war das hier nämlich ganz genauso. Und das ist eben ganz interessant. Sie sehen also hier einen winzigen Befund in der Kernspinnuntersuchung. Ich habe Ihnen das mal mitgebracht. Dieser winzige Herd im Bereich der Bauchspeicheldrüse von 9 auf 12 Millimeter ist gewachsen und das lässt einen zumindest einmal daran denken, dass das eben hier vielleicht doch ein bösartiger Befund ist, weil alles, was eine Wachstumstendenz hat, ist für uns sicherlich hat einen kritischen Aspekt. Endosonografisch sieht der eben sehr harmlos aus. Sie sehen also hier das Bild und ich will Ihnen vielleicht erklären, was eine Endosonografie ist. Das ist eine Kombination aus einem normalen Gastroskop, das ist also ein Endoskop, und an diesem Gastroskop ist vorne an der Spitze eine Ultraschallsonde in verschiedenen Frequenzen mit einem Ballon, den man eben aufblasen kann. Und dieser Ballon wird sozusagen dann an die Magenwand angelegt. Und wir können dann eben mit sehr geringen Frequenzen, 7 MHz, 12 MHz, durch die Magenwand das umgebende Gewebe feingeweblich untersuchen, analysieren und können kleinste und winzigste Strukturen eben feststellen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel hier dieses Bild haben, Sie sehen also hier diesen Ballon von dem Endoskop, dann sehen Sie hier so eine Dreischichtung, das ist also die Schichtung des Magens, und dann sehen Sie hier diese Echoarme, also etwas dunklere Struktur, und das sind 7 Millimeter. Das ist also im Grunde genommen fast kaum zu erkennen. Das sah für uns erst einmal sehr harmlos aus, und wir haben dann diese 7 Millimeter eben endosonografisch gesteuert punktiert. Das geht also auch transgastral durch den Magen hindurch, um eben hier eine Diagnose zu bekommen, um dem Patienten den kleinstmöglichen Eingriff zu gewährleisten. Und Herr Dr. Bohle, ein Mitarbeiter von mir, hat eine große Studie der Patienten publiziert und wir haben sozusagen 0,009 Komplikationen gehabt und darunter fielen im Grunde genommen kleine Hämatome, aber keinerlei größere Komplikationen, also eine absolut sichere Methode, um eben hier eine feingewebliche Untersuchung zu erhalten. Und dieses ist wirklich sehr, sehr schwierig zu punktieren, aber wir haben es geschafft. Wir schicken dieses Material, einen zytologischen Auszug, an ein bestimmtes Labor, die sich eben hauptsächlich mit der Zytologie befassen. Und wir sind Gott sei Dank in Zusammenarbeit mit diesem Labor in der Lage, auch bei anderen Erkrankungen, also B-Zell-Lymphomen, Non-Hodgkin-Lymphomen und so weiter, mit sehr, sehr wenig Material und sehr geringem Risiko für die Patienten eben eine wirklich exakte Diagnose zu bekommen. Und so war das eben auch für uns hier ganz überraschend. Es war ein regelrechter Lymphknoten. Also es war kein Malignom, es war keine Metastase, sodass man also hier bei diesem Patienten eigentlich die Bücher schließen konnte und sagen, also sie können völlig unbesorgt nach Hause gehen. Also ich finde, das ist ein ganz wunderbares Beispiel dafür, wie man eben hier die Sorge eines Patienten durch einen so schnellen und einfachen Eingriff beheben kann. Letzter Fall, 66-jährige Frau, die sagt dem Hausarzt, mir geht es nicht gut, ich bin schlapp und müde, habe 8 Kilo an Gewicht verloren, einfach so. Und vor allen Dingen der letzte Satz, die ungewollte Gewichtsabnahme sollte uns Ärzte, wenn Patienten so in die Praxis kommen oder in die Klinik kommen, aufhorchen lassen und nicht locker lassen, bis wir also hier eben entsprechende Befunde erhoben haben. Wenn jemand jetzt in der Fastenzeit sagt, ich habe ein bisschen zu viel um die Hüfte herum und ich will ein paar Kilo abnehmen und tut das, ist das sicherlich völlig in Ordnung und ist ein ganz anderer Stellenwert. Aber in dieser Konstellation müssen wir einfach hellhörig werden. Und hier lief die Situation eigentlich völlig anders. Die Patientin war bei einem niedergelassenen Radiologen und der machte eine Computertomographie und fand zystische Raumforderungen entlang des gesamten Pankreas. Und Sie wissen, es gibt ja neben dem typischen Adenokarzinom der Bauchspeicheldrüse auch das IPMN, also die intrapankreatische mucinöse Neoplasie. Das sind diese zystischen Raumforderungen, vor denen wir größten Respekt haben, weil sie natürlich a. wachsen können, b. dann aus harmlosen zystischen Veränderungen Malignome entstehen können. Die müssen wir engmaschig kontrollieren, hatten wir, glaube ich, letztes Jahr hier als Schwerpunktthema bei dieser Veranstaltung. Und gleichzeitig wurde in der Computertomographie wurden auch paraortale prominente Lymphknoten gefunden. Also man hat diese zystischen Raumforderungen, man hat diese Lymphknotenveränderung und das lässt einen sicherlich aufhören und der Patient wurde in eine chirurgische Klinik zur Operation überwiesen. Und hier ist es anders passiert als bei uns. Es wurden derbe Lymphknotenpakete entlang des Pankreasoberrandes gefunden. Es wurden diese entfernt, also operiert. Und man fand in der feingewebigen Schnellschnittuntersuchung erstaunlicherweise keinen Tumor, keine Lymphknotenmetastasen, aber entzündliches Gewebe. Dieses entzündliche Gewebe wurde weiter aufgearbeitet. Und jetzt kam ein ganz überraschender Befund zutage. Man fand eine granulomatöse Lymphknotenentzündung. Und schauen Sie her, vereinbar mit einer Tuberkulose. Die Tuberkulose, denken wir, ist ausgerottet. Von wegen. Sie kommt zunehmend mehr. Wir haben zunehmend mehr Patienten mit einer Tuberkulose. Nicht nur in diesem speziellen Fall im Lymphknoten, sondern pulmonal, also in der Lunge, in der Niere, in anderen Lymphknotenregionen. Und das ist ein ganz wunderschönes Bild. Das ist jetzt ein bisschen schwer zu interpretieren für Sie. Also diese Struktur hier zum Beispiel, dieses Lymphknotens, ist völlig normal. Die sieht so ein bisschen gecheckt und gefleckt aus. Aber hier sehen Sie so eine, wir nennen das eine granulomatöse Entzündung, also eine völlig andere Struktur. Und dieses gibt es bei der Tuberkulose. Es werden natürlich dann noch Feinschnittuntersuchungen gemacht. Und dieses gibt es auch bei gutartigen Erkrankungen, also bei der Sarkoidose zum Beispiel. Gut, der Patient wurde dann zu uns in die Klinik verlegt und wir haben natürlich dann alle weiteren diagnostischen Maßnahmen durchgeführt, Ausschluss einer Lungentuberkulose, einer anderen Organtuberkulose, entsprechende Sputumuntersuchungen gemacht, Bronchoskopien und der Patient wurde behandelt. Es gibt aber mittlerweile resistente Tuberkulosebakterien. Die mikrobiologischen Kulturuntersuchungen an dem operativ gewonnenen Material waren nicht möglich, weil sie leider nicht in die Mikrobiologie geschickt wurden, sondern unter der Annahme, dieser Patient hat ein Adenokarzinom der Bauchspeicheldrüse und wir entfernen die Lymphknoten und damit haben wir die Lymphknotenmetastase gesichert. Wie geht es weiter? Wir kommen wieder zu unserer Endosonographie und Sie sehen hier jetzt das gleiche Schnittbild wie eben. Hier sehen Sie dieses endosonografische Bild, den Ballon. Und hier sehen Sie jetzt diesen riesigen großen parapankreatischen Lymphknoten, der noch da war. Und den haben wir eben jetzt noch einmal zur Diagnostik feingeweblich untersucht. Und Sie sehen also hier, der Pathologe bzw. Zytologe zeigt, dass es sich um ein Mycobacterium Tuberculosis handelt. Der DNA-Nachweis war positiv und das heißt also, dieser Patient kann auch geheilt werden. Er hat keinen Bauchspeicheldrüsentumor, sondern hat eine Lymphknotentuberkulose, die sich eben hier lokalisiert, die entsprechend feingeweblich untersucht, diagnostiziert, behandelt wird und im weiteren Verlauf ist dieser Patient eben geheilt. Die Lymphknoten sind verschwunden und man muss sie natürlich über viele und mehrere Monate entsprechend antibiotisch behandeln. Das waren jetzt so drei Beispiele, die ich Ihnen unter dem Aspekt dieser Raumforderungen mitgebracht habe. Und was ich damit untermauern will, ist eigentlich die Tatsache, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass Patienten mit solchen unklaren Krankheitsbildern eben von mehreren gesehen werden, von mehreren Spezialisten gesehen werden, wo man sich einigt, in einem Tumorboard zum Beispiel oder in einer interdisziplinären Konferenz, was man mit dem Patienten macht, wie es weitergeht und vor allen Dingen, welche diagnostischen und therapeutischen Schritte eben zu tun sind. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Herr Zoller, vielen Dank für diese exzellente Darstellung und ausgezeichnete Fallauswahl, die ja die Komplexität eigentlich zeigt.
Dankeschön.
Also das ist wirklich exzellent, auch am Fall orientiert. Das Einzige, was ich ein bisschen anmerken muss, Sie haben erst Stent und dann machen Sie interventionelle Bypass.
Bitte erst.
Welcher Stellenwert, jetzt wird ja gleich Frau Feiler noch darauf eingehen, aber die Frage ist, wir wären etwas früher chirurgisch aktiv geworden, Sie haben aber entschieden, erst den Stent und die interventionelle drin.
Also die Frage, ich will es nochmal wiederholen, bei dieser Patientin, die eine Magenausgangsstenose hatte, warum zuerst der Stent und nicht der Chirurg, das besprechen wir interdisziplinär, das hängt von dem Zustand des Patienten ab, das hängt von der Gesamtsituation ab, wenn, sage ich jetzt mal, die Perspektive dieser Tumorerkrankung so ist, dass wir denken, der wird noch viele, viele Monate haben, dann geht der Patient zum Chirurg, das ist ganz klar, weil er mit einer GE, also mit einer die Frau Dr. Feiler wird Ihnen das gleich zeigen, mit einer entsprechenden Anastomose im Magen natürlich eine viel, viel längere, sage ich jetzt mal, gute Überlebensprognose hat als mit einem Stent. Der Stent ist eine vorübergehende, überbrückende Maßnahme bei einem sehr weit fortgeschrittenen Tumorleiden. Und hier war es ja auch schon so, dass der Gallengang sozusagen unten eingeengt war und eben das Leiden eben fortgeschritten ist. Und das war der Grund. Ansonsten sind wir da völlig gleicher Meinung wie Sie.
Okay, vielen Dank nochmal.
Katharina hat noch eine Frage.
Ja. Herr Professor Zoller, Sie haben eben die Ernährung angesprochen, wenn jemand kommt und sagt, ich habe so abgemagert und so. Halten Sie das auch, wenn Sie Ihre Untersuchungen gemacht haben, im Blick? Oder sagen Sie, wir haben den Schaden jetzt behoben? Ich sage es mal salopp.
Nein, Sie haben das völlig richtig, auch Herr Bischof, was er ja eben gesagt hat. Das Entscheidende ist wirklich, dass Sie diese Patienten, die Gewicht verloren haben und das kann man wirklich sagen, in je kürzerer Zeit die ungewollte Gewichtsabnahme ist, umso düsterer ist die Prognose. Umso mehr müssen Sie sich darauf einrichten, dass Sie diese Patienten eben alimentieren. Das heißt also zum Essen bringen, wie Herr Bischof das so schön sagte, und gleichzeitig eben auch zusätzlich eben zum Beispiel enterale Nahrungsmöglichkeiten anbieten. Also wir sind große Befürworter der Ports, die von Frau Feilhauer zum Beispiel dann gelegt werden, ambulant, das ist überhaupt kein Akt. Und die eben dann mit einer entsprechenden Heimversorgung, mit entsprechenden hochkalorischen Maßnahmen ernährt werden. Diejenigen, die das kritisieren, sagen immer, wenn ich sozusagen 1800 Kilokalorien in der Nacht durch diese Beutel eben zu mir nehme, dann habe ich keinen Anreiz mehr, dann habe ich keinen Appetit mehr. Das ist nicht richtig. Sie können mit dieser zusätzlichen supportiven Ernährung zumindest verhindern, dass wenn dann mal irgendein Infekt auftritt oder irgendeine andere Grippe oder sowas, was uns ja alle betrifft, und wo wir dann Gewicht abnehmen, dass sie hier eben sozusagen im Steady State bleiben. Und nichts ist schlimmer, als wenn im Fortschritt der Erkrankung eben auch zusätzlich das Gewicht verloren wird. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Der wird leider Gottes von vielen eben vernachlässigt, sage ich jetzt mal. Ich glaube, da sind wir gleicher Meinung.
Von uns beiden nicht.
Ja? Und von uns beiden nicht, das sieht man ja auch an unserer Figur, oder an meiner zumindest. Also das ist ganz wichtig. Dankeschön.